Sitz, Platz, aus. Der SWR 1 Hunderatgeber mit Annette Loris.
Sind wir ein Stück weit Systemhelfer, indem wir immer die Hunde alle rausnehmen? Oder sind wir, also moralisch ja auf jeden Fall, auf der richtigen Seite zu sagen, wir können nicht zuschauen, wie Hunde auf brutale Art und Weise grundlos getötet werden? Dort, wo du wegfängst und tötest, rücken automatisch aus den Regionen drumherum Hunde nach. Du darfst niemals in eine Tötungsstation gehen, wenn du nicht alle Hunde übernehmen kannst. Wenn du dann so sicher weißt, ja, das hat funktioniert und ja, die haben es geschafft. Und wenn du die so verfolgen kannst, dass die halt zum Happy End führen. Ich glaube, dass das Schönste an unserem Job hier ist.
Rumänien hat ein riesiges Straßenhundeproblem und ist das einzige Land in der EU mit einem sogenannten Tötungsgesetz. Das heißt, Tierfängern ist es erlaubt, eingefangene Hunde nach 14 Tagen Verwahrung in den Tötungsstationen umzubringen. Genau das gilt es zu verhindern. Denn, wie man mittlerweile weiß, hilft das Einfangen und Töten der Hunde nicht, um ihre Zahl zu verringern. Hunde vermehren sich exponentiell. Einzig großflächige Kastrationskampagnen könnten Abhilfe leisten. Und genau darum geht es dem Verein Tierhilfe Hoffnung im baden-württembergischen Dettenhausen. Den rein spendenfinanzierten Verein gibt es seit 24 Jahren und er betreibt das größte Tierheim der Welt, die Smiora, in der Nähe der rumänischen Kleinstadt Pitești. In der Smiora leben mehr als 6000 Hunde. Aus Tötungsstationen wurden sie gerettet und werden teilweise nach Deutschland vermittelt. Es geht aber nicht darum, wahllos Hunde nach Deutschland zu schaffen, sondern gezielt in Zusammenarbeit mit über 100 Tierheimen deutschlandweit den Hunden ein besseres Leben zu bieten. Geleitet wird das Ganze, also der Verein und das Tierheim, von Matthias Schmidt, der als kleiner Junge die Gründerin des Vereins Ute Langenkamp und ihre 16 Hunde im Reihenhaus in Dettenhausen kennenlernte und so zum Tierschützer wurde. Wir sprechen darüber, wie in Rumänien gearbeitet wird, was mit Hunden passiert, die sich niemals mehr auf Menschen einlassen werden und wie man gewisse Situationen übersteht, ohne den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Wie zum Beispiel der Weg zur Smiora, einer ehemaligen Fuchsfarm. Da muss Matthias jedes Mal an einer Tötungsstation vorbei, die ihm der Landkreis direkt vors Tierheim gebaut hat.
Wir haben sie direkt vor der Nase, sind 200 Meter von unserem Tierheim bis zu der städtischen Tötungsstation. Und wenn du zu uns ins Tierheim willst, bist du gezwungen, an dieser städtischen Tötungsstation vorbeizufahren, weil es keinen anderen Weg gibt. Wir gehen dort zweimal im Monat rüber. Zahlenmäßig übernehmen wir jetzt aktuell, haben wir jeden Monat zwischen 60 und 110 Hunde übernommen. Die Hunde werden von städtischen Tierfängern gefangen, kommen dann in diese städtische Tötungsstation und bleiben dort eben im schlimmsten Fall auf dem Punkt 14 Tage oder etwas vorher. Für gewöhnlich ist es so, dass sehr, sehr strikt und auch sehr, sehr krass dieser Hammer nach 14 Tagen fällt und damit wird natürlich zum Teil von rumänischer Seite oder von Seiten der Betreiber der Tötungsstation unheimlich Druck ausgeübt. Auch Tierschützer oder Pseudotierschützer, das sei an der Stelle schon auch gesagt, instrumentalisieren das so ein Stück weit mit diesen Fristen und dem schnellen Herausholen. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Sind wir ein Stück weit Systemhelfer, indem wir immer die Hunde alle rausnehmen und dadurch ermöglichen, dass sofort wieder Hunde gefangen werden? Oder sind wir, also moralisch ja auf jeden Fall, auf der richtigen Seite zu sagen, wir können nicht zuschauen, wie unmittelbar vor unserer Nase Hunde auf brutale Art und Weise grundlos getötet werden. Also ist es richtig, diese Hunde dort rauszuholen. Aber es muss halt auch weitergehen. Und das Weitergehen heißt, dass man niemals aufgeben darf. Und ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, der an Tierschützer oder an Kollegen von mir aus raus muss. Nur in Anführungszeichen, dieses nur sei schon so gesagt, die Hunde aus der Tötungsstation zu übernehmen und infrastrukturell alles unversucht zu lassen und nicht eben dieses große Ganze verändern zu wollen oder alles dafür zu tun, dass sich das verändert. Das ist eine schwierige Situation. Man muss schon aufzeigen, das System fangen, beherbergen, töten, das hilft nicht. Das hilft auch naturwissenschaftlich bewiesen nicht. Überall dort, wo du kastrierte Hunde wieder frei lässt, also sie wieder zurück an die angestammten Plätze setzt, abgesichert durch eine Futterstelle, Tollwut geimpft und selbstverständlich kastriert. Kastrierte Hunde wieder freilassen, optisch gekennzeichnet mittels Urclip. Da kannst du eine Straßenhundepopulation wirklich minimieren und zwar langfristig. Dort, wo du wegfängst und tötest, rücken automatisch aus den Regionen drumherum Hunde nach, die sich dort urinstinktiv vermehren und die dort ihren angestammten Platz dann finden. Du förderst durch Fangen, Beherbergen, Töten das Vermehren der Hunde intensiver, als würdest du kastrierte Hunde wieder zurücksetzen auf die Straße.
Für einen ausgewiesenen Straßenhund, für den die Straße auch ein Ort ist, in dem er groß geworden ist, mit dem er klarkommt, der damit umgehen kann, sich also mit Futterstellen umso besser, da fällt schon mal ein großer Stressfaktor ja, für den Hund auch weg. Das wäre doch so einfach. Aber okay, zurück zur Tötungsstation. Du gehst dahin, wählst du Hunde aus, beziehungsweise musst du dafür bezahlen? Wie läuft das?
Wir haben 3 goldene Regeln aufgestellt. Die muss man auch unbedingt machen. Und das ist ein Erfahrungswert, so ein Stück weit auch aus langer, langer Zeit. Du darfst niemals in eine Tötungsstation gehen, wenn du nicht alle Hunde übernehmen kannst.
Warum?
Wenn du in eine Tötungsstation gehst und da sind beispielsweise 20 Hunde drin, dann kannst du da nicht durchgehen und sagen, ich suche jetzt 8 Hunde raus, von denen ich glaube, dass sie irgendwelche super tollen Vermittlungschancen haben, weil sie klein, weiß, puschelig sind und lass die zurück. Den hast du in die Augen geschaut, das holt dich ein, das holt dich auf eine brutale Art und Weise ein und es ist einfach unglaublich ungerecht. Wenn du in eine Tötungsstation gehst, dann musst du alle Hunde rausholen, die dort drin sind. Die 2. goldene Regel ist ein Stück weit, du darfst dafür keinesfalls bezahlen. Ich meine, natürlich haben die bei uns auch regelmäßig versucht, uns unter Druck zu setzen, auch zu sagen, hier und pro Hund so und so viel. Wir hatten da, das muss man ganz ehrlich sagen, ein Stück weit Glück, weil man korrupte Machenschaften innerhalb dieser Tötungsstation, wie in der Funktion einer Nebenklägerin, quasi aufdecken konnte und wir damals klipp und klar gesagt haben, wenn wir diese Hunde adoptieren wollen, haben wir das Recht dazu und ihr habt kein Recht, dafür auch nur einen einzigen Cent oder einen einzigen Lei zu verlangen und das haben wir insofern ein Stück weit durchklagen können. Das kann man auf jeden Fall als Ergebnis festhalten. Hast du ein einziges Mal angefangen zu bezahlen, dann bezahlst du lebenslang. Und wenn heute der Deal 5 Euro ist, kannst du dich darauf verlassen, dass morgen 10 Euro verlangt werden. Und dieses Spiel wird ins Unermessliche weitergetrieben. Und da musst du dich vor schützen.
Die 3. goldene Regel?
Dass du für dich selber einen Weg findest, wie du dich aus diesen brutalen Sachen wieder rausholen kannst. Beispiel Januar. Wir kommen in diese Tötungsstation rüber. Wir stehen fast 2 Stunden vor verschlossener Türe. Man hat uns wahrgenommen, wir haben gerufen, man hat uns aufgefordert zu warten. Es dauert noch. Es hat Minusgrade gehabt. Ein Pseudopfleger, der den Namen Pfleger nicht verdient, spritzt alle Boxen aus. Es steht ein älterer Hund total wackelig auf den Beinen. Immer wieder wird dieser Zwinger ausgespritzt. Irgendwann kann der Hund nicht mehr. Er kann sich einfach nicht mehr auf den Beinen halten. Es ist aber überall nass. Er kann nirgendwo anderes hin. Also legt er sich. Er friert fest. Er ist nicht festgefroren mit dem kompletten Körper, sondern das Fell. Als wir bei dem Hund waren und den Hund rausgeholt haben, hat der Hund Angst gehabt. Er wollte aufstehen. Er konnte nicht aufstehen, weil er da festgefroren war am Boden. Und in dem Moment, wo wir uns also komplett an ihm dran waren, knallt dieser Pfleger irgendein Blechteil volle Kanne gegen das Gitter. Der Hund erschrickt zu Tode, reißt sich selber auf, weil er festgefroren war. Oder das war in derselben Aktion, einen völligen Angsthund. Du musst dich dem Hund nähern und der Hund weiß in dem Moment nicht. Das ist sowieso alles schwierig dort. Und diese ganzen Stimmungen, Atmosphären, Energien, die kriegen die Hunde 1:1 mit. In dem Moment, als du diesem Hund ganz nah warst, ich meine, irgendwann kommt der Moment, da musst du ihn einfach greifen und da musst du ihn geschickt greifen, weil sonst beißt er dich aus dieser Angst heraus. Er hat Todesangst gehabt, er hat unter sich gemacht, das war wirklich ein Horror. Und wie die Hand sich eben ihm nähert, knallt selbiger Mann, volle Kanne eben wieder die Tür. Es tut einen Schlag und der Hund erschrickt zu Tode, beißt natürlich zu.
Klar, ja.
Also da kriegst du Hass. Und du hast den Hund glücklicherweise übernommen und es vergehen Stunden, manchmal müssen auch Tage vergehen, dann kannst du es irgendwie wieder so ein bisschen neutralisieren. Aber um auf die 3. goldene Regel, du darfst nicht im Hass verfallen und du musst für dich selber immer wieder irgendwelche Wege finden, um aus diesem, ich nenne es einfach mal Elendskreislauf, rauszukommen. Weil ansonsten kannst du das nicht machen.
Ihr habt 5 Tötungsstationen in eurem Landkreis, die ihr regelmäßig anfahrt und da nach euren Regeln eben die ganzen Hunde rausholt. Es gibt die Easy-Peasy-Hunde, wo du einfach sagst, die merken sofort jetzt neues Leben, alles wird gut, juhu. Das sind dann auch die, die hier landen, zum Beispiel, die dann weiter an die Tierheime vermittelt werden. Ihr habt auf der anderen Seite sicherlich die etwas schwierigeren Fälle, Hunde, die Unfälle hatten, traumatische Erlebnisse etc. Und womöglich auch welche, die unvermittelbar sind. Wie geht ihr damit um? Also Wenn ich stelle mir diesen Ort vor, ich kenne nur die Fotos und die Filme von eurem Tierheim. Über 6000 Hunde an einem Ort. Es ist ein wahnsinniger Lärmpegel. Es ist für die Hunde natürlich teilweise auch super Stress, weil die sind in absoluten Ausnahmesituationen, je nachdem, woher sie kommen. Wie kategorisiert ihr? Wie wird da vor Ort mit den Hunden gearbeitet? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also du hast völlig recht, dass natürlich bei 6000 Hunden wirklich ein richtig krasser Lärmpegel ist. Du hast ganz vereinzelt mal Nachtstunden, wo es wirklich Mucksmäuschen still ist, aber untertags hast du das eigentlich nie. Das ist eine krasse Situation für die Hunde, für die Pfleger, für alle. Vor 3 Jahren haben wir ein ganz arg tolles Projekt und einen lang erträumten Wunsch wahr werden lassen können. Unser Waldrefugium. Wir waren ja immer mit der Situation konfrontiert, was machen wir mit genau den Hunden, die eben nicht in Deutschland vermittelt werden können, die traumatisiert sind, die auch ein gewisses Aggressionspotenzial haben. Die können wir nicht hierher vermitteln, die wollen auch den Menschen als Sozialpartner nicht. Ein Leben im Tierheim, im Paddock, im Zwinger ist keine Alternative. Zumindest nicht für die Lebenszeit, sondern das muss für einen Lebensabschnitt sein und der sollte so gering wie möglich sein. Also haben wir nachgedacht und haben wirklich über Jahre hinweg probiert, den umgrenzenden Wald, unseres Miura liegt wirklich mitten im Wald, ein Grundstück zu kaufen. Und es gelang dann, wir konnten ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen, das unmittelbar ans Tierheim angrenzt. Und dort haben wir 4 Waldrefugien gebaut. Der Wald ist so belassen, wie er war. Es ist sicher eingezäunt, es gibt ein Versorgungszentrum, es gibt 4 Wege, die dorthin führen, quadratartig zur Mitte. Dort leben die Hunde. Jedem Hund steht eine Thermohütte zur Verfügung und die Hunde sind dort nonstop untergebracht und haben dort Freiheit. Es ist ein besonderer Ort, herrscht eine angenehme Ruhe, es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre dort, das muss man sagen. Und da haben wir zum Teil auch echt große Hundegruppen.
Der Mensch greift kaum ein, das heißt, ihr füttert die im Prinzip, außer wenn es medizinische Geschichten gibt, die Pfleger natürlich beobachten, sagen, okay, den müssen wir rausholen, da muss was gemacht werden oder so, aber ansonsten machen die ihr eigenes Ding und leben im Rudel.
Genau, gibt es einen Fütterungsdurchgang, Reinigungsdurchgang und ansonsten, genauso wie du sagst, können die ihr Ding machen, ja.
Finden die Menschen dann irgendwann ein bisschen besser, wenn dieses jeden Tag mit Futter vorbeikommt? Auch nicht, oder?
Total erstaunlich. Eine Regel ist, man darf nicht allein ins Waldrefugium. Okay. Müssen immer zu viert sein. Falls irgendeine Situation gibt oder so, so ein Rudel kann dich ja auch mal kurz umzingeln und mal ein bisschen ausprobieren, was alles so geht und nicht geht. Und die 4, die halt fest ein Waldrefugium haben, die können sich nach ein paar Wochen schon wirklich komplett anders bewegen. Ich wollte unbedingt mal mit rein, das ist noch gar nicht so lange her. Und also ich wäre da allein definitiv nicht reingekommen. Da haben die mich auch schön in ihre Mitte genommen, also die Pfleger. Ansonsten hätte ich da keinen netten Spaziergang gehabt innerhalb vom Waldrefugium. Aber ich will damit sagen, die Bindung zum Menschen, ohne dass da jetzt irgendwie jeder Hund herkommt und sich streicheln lässt, wirklich gar nicht, im Gegenteil, die wird aber schon aufgebaut. Aber es ist halt eine Bindung auf Distanz.
Das ist eher so auf der Metaebene.
Ja, genau.
Okay, ich verstehe. Du hast es schon angesprochen, ihr habt die Kastrationsmobile, das sind wie viele?
7, von denen wir 6 im Landkreis einsetzen.
Okay, das heißt, die fahren rum, gehen in die Dörfer. Dazu dieses neue Projekt in einem Gebäude, wo ihr diesen Service tagtäglich anbietet, dass die Menschen mit ihren Tieren kommen, ihr sie kastriert, registriert und dafür sorgt, dass sie in diesem Haustierregister letztendlich auch landen.
Exakt.
Wie sehen die aktuellen Zahlen aus und inwieweit könnt ihr sagen, dass ihr auch Einfluss auf die Zahl der Hunde im Landkreis habt?
Im Landkreis gibt es insgesamt hochgerechnet 185.000 Hunde, rund 100.000 Hunde mit Besitzer, rund 85.000 Hunde ohne Besitzer. Das sind amtlichen Schätzungen zufolge der Bestand innerhalb des Landkreises. Unser Modellprojekt geht über 5 Jahre hinweg. Das bedeutet, wir müssen mindestens 40.000 Hunde pro Jahr kastrieren. Das heißt, wir müssen unser Engagement mehr oder minder verdoppeln. Uns gelingt es momentan zwischen 20.000 und 22.000 Hunde pro Jahr zu kastrieren. Während dieser 5 Jahre Modellprojektzeitraum vermehren sich ja die unkastrierten Hunde weiter. Das wäre ja traumhaft. Wir könnten sagen, okay, 185 geteilt durch 5 Jahre, kommt irgendwas um die paar 40.000 raus. Jedes Jahr 40.000 mit Volldampf. Nach 5 Jahren Haken dran, Sache erledigt. Das geht leider nicht, weil ja unkastrierte Hunde sich während der Zeit weiter...
7 Welpen womöglich 2-mal pro Jahr im schlechtesten Falle und dann kommen wir auf andere Zahlen. Ja. Ist das ein Fass ohne Boden?
Das kommt immer drauf an. Du bist in einer Straße, hast 10 Haushalte. 6 Haushalte sagen, ja, kastriert unsere Hunde und unsere Katzen. Wir sind einverstanden. Super. Zwei, lehnen dich kategorisch ab. Da kommen Argumente, Religion, Männlichkeit, dies, das, völlig an Haaren herbeigezogen zum Teil. Die lehnen dich kategorisch ab, kannst du nichts machen. Weitere zwei, die haben zwei Hunde, lassen aber nur einen kastrieren, haben drei Katzen, lassen aber nur eine kastrieren. Also du hast deren Haustierbestand nicht vollständig kastriert. Und jetzt freust du dich am Abend, okay, hast du eine Straße mit 10 Häusern, 6 Haushalte hast du deren Tiere komplett kastriert, 2 haben dich abgelehnt, 2 hast du nicht vollständig den Tierbestand kastrieren können. Eigentlich ein Grund zur Freude, ist ja irgendwie so eine 60-40 Rechnung. Gehst du aber genau in die Straße, ein halbes Jahr später, sieht's dort aus, als wärst du nie dort gewesen, weil die 2, die dich abgelehnt haben und die 2, die nicht vollständig ihren Tierbestand haben kastrieren lassen, aus deren Tiere hat sich wieder eine Population gebildet, die ganze Straße flutet. Das ist das große Problem und das ist auch dieses Rad der Vermehrung, das stärker und schneller sich dreht als unsere Kastrationskampagnen. Und genau diesen Kreislauf, den müssen wir wirklich durchbrechen, um sagen zu können, nein, es ist kein Fass ohne Boden, es gelingt. Dazu brauchen wir die politische Unterstützung, die wir in diesem Moment vom Rahmen des Modellprojektes im Landkreis zugesagt bekommen haben. Aber es muss halt gemacht werden.
Was ist das Schönste an deinem Job?
Dass du natürlich das ein oder andere Happy End so ein bisschen mitsteuern kannst. Wenn wir zu dem Beispiel, die beiden Hunde, die vorher beschrieben wurden aus dieser Tötungsstation, die sind mitgenommen worden. Und da kann ich dir heute auswendig sagen, wo die vermittelt...
Moment, wir müssen nochmal kurz zurück. Also das heißt, der Festgefrorene und der dich gebissen hat.
Richtig. Ich kann dir heute sagen, wo genau die leben. Krieg recht regelmäßig Bilder zugeschickt. Das hat funktioniert. Also die waren auf der... Ich will es jetzt gar nicht dramatisieren, das ist alles schon schlimm genug. Die waren auf der Todesliste, die wären innerhalb kürzester Zeit tot gewesen. Das ist was klar ist. Die sind aus dieser Tötungsstation rausgekommen. Die konnten diese entbehrungsreiche und brutale Zeit aus meiner Interpretation sehr, sehr schnell abschütteln und denen wurde sehr schnell die Chance auf ein neues Leben gegeben. Die sind fast schon klischeehaft untergebracht. Also da ist, glaube ich, mit orthopädischem Deckchen und Bettchen und was es alles gibt, alles erfüllt worden. Was
das ist doch richtig und wichtig. Ja. Ja, vor allem, wenn man vorher in so einem Drecksloch gesessen hat und festgefroren war. Ja. Dann hat man sich das auch verdient mit dem orthopädischen Bett.
Das stimmt. Wenn du dann so sicher weißt, ja, das hat funktioniert und ja, die haben es geschafft. Und wenn du diese Geschichten so verfolgen kannst und wenn du die so verfolgen kannst, dass die halt zum Happy End führen und dazu einen kleinen Beitrag leisten kannst, dann ist das schon was besonders Wertvolles und ich glaube, dass das Schönste an unserem Job hier ist.
Ich glaube ja, dass Hunde aus irgendeinem unerfindlichen Grund diese Programmierung haben, alles wird gut. Selbst im größten Elend. Also wenn man sich anguckt, wie Hunde manche Sachen abschütteln und sagen, okay, neuer Tag, neues Glück und jetzt wird alles gut, da denke ich mir so, wir können da doch viel lernen. Ne?
Ja, da hast du recht. Das sind uns Hunde echt weit voraus.
Matthias Schmidt, der Leiter des Vereins Tierhilfe Hoffnung und des größten Tierheims der Welt, der Smiora in Rumänien. Hier werden über 6.000 Hunde versorgt und im letzten Jahr wurden insgesamt über 20.000 Tiere kastriert. Staatliche Unterstützung gibt es weder von rumänischer noch von deutscher Seite. Und die Tierhilfe Hoffnung freut sich über jede Unterstützung.
Sitz, Platz, aus. Der SWR1 Hunderatgeber. Ihr habt Fragen rund um den Hund? Dann schreibt uns auf swr1.de oder über unsere App.